Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu können und euch auch mit der Predigt dienen zu können. Kennt jemand von euch den Schriftsteller Jan Weiler? Ja, es gibt ein paar. Die Bücher, die ich von ihm kenne, die sind alle recht humorvoll. Aber eines seiner letzten Werke, das war nicht nur humorvoll, sondern das behandelte auch ernste Themen. Und es geht um dieses Buch hier. Es heißt Der Markisenmann. Und das wurde auch vor einiger Zeit als Theaterstück aufgeführt. Meine Frau und ich, wir waren in diesem Theaterstück. Und es beschreibt so eine Familiengeschichte, bei der es unter anderem um Schuld und Vergebung geht. Und ein Satz, der in einem Vater-Tochter-Gespräch fällt, der lautet: Das Problem ist nur, dass ich mir selbst nicht verzeihen kann. Am folgenden Samstag dann hatte ich am Büchertisch ein Gespräch mit zwei Frauen. Also wir haben in der Gemeinde auch so einen evangelistischen Büchertisch. Und bei diesem Gespräch ging es auch um sich selbst vergeben. Und eine der Frauen, die war der Meinung, dass Gott sie aufgrund ihrer Schuld nicht annehmen kann, sie verstoßen hätte. Und auch diese Frau konnte sich selbst nicht vergeben. Ja, Menschen tun sehr unterschiedliche Dinge, die sie sich selbst kaum oder nur sehr schwer vergeben können. Ich möchte da mal ein paar Beispiele nennen. So der erste Bereich, das sind so Handlungen, die andere verletzt haben. Worte, durch die andere gedemütigt wurden, Worte, die Beziehungen zerstört haben, Untreue, Vertrauensbruch oder auch eine Handlung, die zu schwerem Leid geführt haben, zum Beispiel ein Unfall durch eigene Unachtsamkeit. Der zweite Bereich sind so Entscheidungen, die man rückblickend bereut, falsche berufliche Entscheidungen, Unterlassungen, wenn man hätte eingreifen müssen, oder auch finanzielle Fehler oder riskante Entscheidungen. Und im dritten Bereich geht es um moralische Dinge, moralischer Selbstverrat, Lügen oder Doppelmoral, Verhalten, das man selbst als unwürdig empfindet. Ja, diese Liste ist lang, aber sicher nicht vollständig, aber sie zeigt die Dimension dieses Problems. Die beiden Frauen beim Büchertisch, die haben bei Gott und in der Bibel nach Antworten gesucht. Ich fand das sehr mutig von ihnen, uns am Büchertisch anzusprechen und so offen über ihre Probleme zu reden. Aber in diesem Gespräch habe ich dann auch schnell gemerkt, wie schwierig es ist, so spontan einen Rat zu geben, auf Basis der Bibel zu argumentieren. Denn eins ist klar: Eine einfache oder eine schnelle Antwort, die hilft nicht viel weiter. Natürlich kann man immer einen Bibelvers finden, wenn man zeigen will, wie gnädig, wie barmherzig, wie liebevoll unser Gott ist. Zum Beispiel im Alten Testament, Micha 7, Vers 18. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und er erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält? Denn er hat Gefallen an Gnade. Oder auch aus dem Neuen Testament, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich denke, ihr kennt alle diese Verse. Aber diese Wahrheiten, die helfen den Menschen oft nicht, aus ihrer Not herauszukommen. Wie das folgende Beispiel zeigt. Ich habe so ein Buch aus dem 3L Verlag, so ein kleines Heftchen über Vergebung, und da ist dieses Beispiel raus. Sally, eine junge Frau, die noch nicht lange verheiratet ist, wird schwanger. Und ihre gerade gestartete Karriere als Juristin ist ihr wichtiger als ihr Kind. Sie lässt ihr Kind heimlich abtreiben. Als ihr Mann das ein halbes Jahr später erfährt, ist er am Boden zerstört und er verlässt seine Frau. Kurze Zeit später sind sie dann geschieden. Jetzt, 5 Jahre später, ist Sally Christin geworden. Aber sie hat ein großes Problem. Sally kommt einfach nicht darüber hinweg, dass sie vor Jahren diese Abtreibung vorgenommen hat. Sie sagt, ja, ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, aber ich kann mir einfach selbst nicht vergeben. Ja, welche Antwort würdet ihr ihr geben? Vielleicht aber auch ringt ihr selbst oder ihr mit der Selbstvergebung und fragt euch, ja, wie soll ich denn mit meinen Schuldgefühlen umgehen? Wie kommt es jetzt, dass das Thema Selbstvergebung so verbreitet ist? Ein Grund dafür ist, dass säkulare Psychologen betonen, wie wichtig es ist, sich selbst zu vergeben. Und dieses Gedankengut, das haben die Christen dann übernommen. Aber wer ernsthaft an Jesus und sein Wort glaubt, der wird sich nicht mit weltlichen Antworten und Lösungen zufrieden geben. Der Christ hungert danach, zu erfahren, was Gott über diese Sache denkt und sagt. Nichts weniger kann ihn zufriedenstellen. Das war so der Anlass, warum ich diese Predigt überhaupt vorbereitet habe. Und wir wollen uns heute Morgen anschauen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Es gibt viele Bibelstellen zum Thema Vergebung. Wenn man diese Verse zählt, in denen das Wort Vergebung oder Vergeben vorkommt, dann findet man im Neuen und Alten Testament etwa 34 Verse. Zählt man inhaltlich und thematisch, dann liegt die Zahl höher. Es werden regelmäßig etwa 100 Verse genannt. Sucht man jetzt in diesen 100 Stellen nach Dingen, wo es darum geht, sich selbst zu vergeben, dann findet man überraschenderweise nichts. Ihr könnt das Wort Gottes studieren und durchforsten. Nirgendwo wird Selbstvergebung erwähnt. Es gibt kein Gebot dazu und es gibt auch kein Beispiel. Die Bibel spricht nur über zwei Arten von Vergebung. Die vertikale Vergebung, das heißt, Gott vergibt einem Menschen, und die horizontale Vergebung, ein Mensch vergibt einem anderen Menschen. In Epheser 4, 23 lesen wir, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gott hat uns in Christus vergeben. Und als Folge davon sollen wir barmherzig sein und uns gegenseitig vergeben. Die Bibel sagt aber nichts zu einer inneren Vergebung, dass ein Mensch sich selbst vergibt. Sie wird in der Bibel einfach nicht gelehrt. Und so habe ich den ersten Punkt meiner Predigt überschrieben, Selbstvergebung ist unbiblisch. Ja, ich habe jetzt mal ein wenig recherchiert, um herauszufinden, wie denn Ausleger begründen, dass man sich selbst vergeben kann oder soll. Und die folgenden Verse und Beispiele werden immer wieder genannt. Das erste Beispiel, Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und ja, so eine typische Argumentation ist, wenn Gott mich nicht mehr verurteilt, dann darf ich mich selbst auch nicht mehr verurteilen. Also muss ich mir vergeben. Dieser Vers Römer 8, der erste Vers von Römer 8, der fasst zusammen, was Paulus vorher in diesen Kapiteln Römer 3 bis 7 entfaltet hat. Gott spricht immer ein endgültiges Urteil. Es gibt keine Verdammnis mehr, kein göttliches Strafurteil, keine Verurteilung vor Gott. Und die Grundlage für dieses Urteil ist jetzt nicht das Verhalten des Menschen. Einzig und allein die Zugehörigkeit zu Jesus Christus, der Glaube an ihn, ist entscheidend. Dieser Vers beschreibt also die Rechtfertigung des Menschen und nicht so einen innerpsychischen Prozess. Worum es hier nicht geht. Der Vers spricht nicht von Selbstvergebung, nicht davon, dass der Mensch sich selbst freispricht, auch nicht von einem inneren Frieden als Leistung. Der Fokus liegt ausschließlich auf Gottes Urteil, nicht auf dem Selbsturteil des Menschen. Gott verurteilt den Menschen nicht mehr, den Gläubigen nicht mehr, weil Christus ihn gerecht gemacht hat. Zweites Beispiel, 1. Johannes 1, Vers 9. Wir hatten diesen Vers schon genannt und er lautet, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Hier ist die typische Argumentation: Wenn Gott mir vergeben hat, dann muss ich das annehmen, sonst lehne ich Gottes Vergebung ab. Aus meiner Sicht beschreibt 1. Johannes 1,9 aber die verlässliche Vergebung und Reinigung durch Gott auf der Grundlage des Sündenbekenntnisses. Vier Dinge sind hier wichtig. Erstens, der Handelnde ist Gott. So ist er treu und gerecht. Vergebung ist kein menschlicher Akt, sondern Gottes souveränes Handeln. Dann zweitens, die Voraussetzung ist das Bekenntnis. Ehrliches Benennen der Sünde vor Gott, kein Relativieren, kein Verdrängen. Drittens, das Ergebnis ist zweifach, die Vergebung der Schuld und die Reinigung von aller Ungerechtigkeit. Also nicht nur so ein juristischer Freispruch, sondern auch die Wiederherstellung der Gemeinschaft. Und der vierte Punkt ist dann, die Grundlage des Ganzen ist Gottes Wesen. Gott vergibt, weil er treu ist. Er steht zu seinem Bund und zu seinem Wort. Und weil er gerecht ist, weil die Schuld durch Christus gesühnt ist. Der Text beantwortet die Frage, wie geht Gott mit der Sünde eines Gläubigen um und nicht, wie gehe ich mit mir selbst um. Das dritte Beispiel, Philipper 3, Vers 13. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Hier wird jetzt folgendermaßen argumentiert. Paulus lässt seine Vergangenheit los, indem er nicht mehr an sie denkt. Diese Handlung ist im Kern Selbstvergebung. Hier geht es Paulus aber um die bewusste Ausrichtung nach vorn im Leben des Gläubigen. Es geht nicht um ein Aufarbeiten oder Vergeben der eigenen Vergangenheit. Paulus beschreibt hier so seine geistliche Haltung, seine Zielorientierung. Er vermittelt, dass ein Festhalten an der Vergangenheit, an Schuld und Versagen nicht gut ist und dass religiöse Leistungen oder Erfolge keine Rolle mehr spielen. Wichtig ist die aktive Ausrichtung auf das Ziel. Wachstum in der Erkenntnis Christi und ein Leben im Licht der zukünftigen Vollendung des haben für ihn Priorität. Und er benutzt dazu ein Bild aus dem Wettkampf. Vergessen heißt hier nicht psychologisch verdrängen, sondern nicht mehr bestimmend wirken lassen. Sein Blick ist nach vorn gerichtet, auf das Ziel hin. Er spricht von Ausrichtung und nicht von Vergebung gegenüber sich selbst. Ja, sollen wir diese Verse Römer 8,1, 1. Johannes 1,9 jetzt vermeiden, wenn wir mit ratsuchenden Menschen sprechen? Das sei ferne, würde Paulus sagen. Wir können diese Texte sehr kraftvoll anwenden, ohne dabei von Selbstvergebung zu sprechen. Entscheidend ist, dass wir den Blick konsequent weg von uns selbst auf Gottes Handeln richten und dass wir lernen, seinem Urteil mehr zu glauben als unserem eigenen Empfinden. Ja, in vielen Gesprächen hört man diesen Satz: Ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, aber ich kann mir selbst nicht vergeben. Was hier deutlich wird, sind zwei Dinge, die miteinander vermischt werden, die wir auseinanderhalten müssen: Schuld und Schuldgefühl. Die Bibel setzt nicht zuerst bei unseren Gefühlen an, sondern bei der objektiven Wirklichkeit vor Gott. Die entscheidende Frage ist nicht, wie fühle ich mich, sondern was sagt Gott über mich? Darum lautet die zentrale Frage, und das nicht nur in der Seelsorge, sondern auch für unser eigenes Glaubensleben: Wessen Urteil entscheidet letztlich über meine Schuld, mein eigenes oder Gottes? Die Bibel sagt klar, wenn Gott spricht, dann spricht er ein endgültiges Urteil. Und wo Gott vergibt, da bleibt keine Verdammnis zurück, auch wenn Gefühle manchmal noch etwas anderes sagen. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch für uns im Licht von 1. Johannes 1, Vers 9? Die Bibel fordert uns nicht auf, unsere Schuld kleinzureden oder zu verdrängen. Im Gegenteil, Schuld soll klar benannt werden. Nicht beschönigt, aber auch nicht dramatisiert. Gott erwartet kein innerliches Bedauern im Stillen, sondern ein ehrliches Bekenntnis vor ihm. Ja, und genau hier liegt der entscheidende Punkt. Haben wir unsere Schuld wirklich Gott bekannt oder tragen wir sie nur still mit uns herum? Denn die Verheißung lautet nicht, wenn du dich lange genug schuldig fühlst, sondern wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und er uns reinigt. Der Handelnde ist Gott. Und die Grundlage ist sein Wesen, seine Treue, seine Gerechtigkeit. Und das Ergebnis ist klar, Vergebung und Reinigung. Darum ist es wichtig, dass wir ganz klar festhalten, Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Tatsache. Sie hängt nicht daran, wie leicht oder schwer es uns fällt, innerlich loszulassen, sondern daran, dass Gott sein Wort hält. Und deshalb stellt sich am Ende nicht die Frage, kann ich mir selbst vergeben, sondern das viel entscheidendere oder die viel entscheidendere, glaube ich Gottes Urteil oder glaube ich mehr meinem Gefühl? Wer Gottes Vergebung glaubt, darf aufhören, seine Schuld endlos weiterzutragen. Nicht, weil die Schuld gering wäre, sondern weil Gottes Gnade größer ist. Wenn das so ist, wenn Vergebung eine Tatsache ist, die auf Gottes Urteil beruht und nicht auf unserem Empfinden, dann stellt sich eine weitere Frage. Warum fällt es uns trotzdem so schwer, diese Vergebung wirklich zu glauben und darin zu leben? Schauen wir dazu Römer 8,1 an. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wie gesagt, Vergebung ist kein innerer Zustand, auch kein Gefühl. Es ist ein endgültiges göttliches Urteil. Gott selbst spricht den Freispruch. Und wo Gott nicht mehr anklagt, da ist jede weitere Verdammnis aufgehoben. Und doch erleben viele Gläubige genau das Gegenteil. Sie leben unter einer Selbstanklage, obwohl Gott längst nicht mehr anklagt. Sie erinnern sich immer wieder an ihr Versagen, halten sich ihre Schuld vor, verurteilen sich selbst, obwohl Gott es nicht mehr tut. Warum ist das so? Manchmal ist diese Selbstverurteilung so ein Versuch der Selbstsühne. Ja, ich muss mich doch schlecht fühlen, dann ist es irgendwie gerecht. Manchmal ist es auch ein Festhalten an der Kontrolle. Solange ich mich anklage, habe ich die Sache noch in der Hand. Aber Römer 8,1 stellt uns in diesem Punkt klar vor Augen, nicht Demut, sondern Unglaube hält die Schuld fest. Demut heißt nicht, sich selbst weiter zu verurteilen. Demut heißt, Gottes Urteil höher zu achten als das eigene. Wenn Gott spricht, keine Verdammnis mehr, dann ist es kein Zeichen geistlicher Reife, sich selbst weiter anzuklagen. Darum dürfen wir uns diese Frage stellen lassen. Wenn Gott dich nicht mehr verurteilt, warum erhebst du dann selbst noch Anklage gegen dich? Aus der Rechtfertigung zu leben, heißt, das Selbstgericht loszulassen und Gottes Freispruch ernst zu nehmen. Nicht, weil wir harmlos wären, sondern weil Christus genug getan hat. Mehr noch, Christus hat alles getan. Mach dir immer wieder bewusst, Gottes Urteil ist stärker als mein Gefühl. Was du nicht sagen solltest, sind Sätze wie, du musst dir selbst vergeben, lass dir selbst Gnade zukommen, du musst das loslassen, sondern glaube Gottes Urteil, lebe aus der Rechtfertigung und du darfst aufhören, dich selbst zu bestrafen. Ja, ich hoffe, es wurde deutlich, dass Selbstvergebung nicht hilft bei der Frage nach der Schuld. In der Bibel finden wir das jedenfalls nicht. Kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Hier möchte ich 4 Gründe genauer betrachten, warum ich mir nicht vergeben kann. Der erste Grund. Wer sagt, ich kann mir einfach nicht vergeben, der drückt damit bloß die Unfähigkeit und den Unwillen aus, Gottes Vergebung zu ergreifen und anzunehmen. Dieser Grund, der knüpft an das bisher Gesagte und ist vielleicht so die einfachste Erklärung für das Reden von Selbstvergebung. Wir zweifeln einfach daran, dass Gott uns vergeben hat, oder wir erkennen nicht, dass wir Gottes Vergebung brauchen. Und die folgenden Beispiele, die illustrieren dieses Verhalten. Beispiel 1. Der Mensch erkennt seine Sünde nicht als Vergehen gegen Gott an. Er verringert sie auf das Maß eines Fehlers und nicht als einen Angriff auf unseren Schöpfer und unseren Herrn. Er sucht nicht Gottes Vergebung, sondern grübelt stattdessen über seine Fehler nach. Die Bibel sagt aber ganz deutlich Folgendes. David schreibt im Psalm 51, 6 und 7, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ein zweiter Vers aus dem Alten Testament. Josef sagt das in 1. Mose 39, Vers 9 zur Frau des Potiphar, als diese ihn auffordert, mit ihm zu schlafen. Ja, es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Sünde ist also immer auch Sünde gegen Gott. Zweites Beispiel. Vielleicht fehlt diesem Menschen so ein klares Verständnis für die Tiefe von Gottes Gnade. Er glaubt nicht, dass Gott auch dem größten Sünder vergeben kann und hält seine Schuld deshalb für unvergebbar. Damit unterschätzt er aber die Kraft und Wirksamkeit der göttlichen Gnade. Paulus macht in 1. Korinther 6, 9 bis 11 deutlich, wie viel Gott den Korinthern vergeben hat. Ich lese ab Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Das dritte Beispiel. Vielleicht hat dieser Mensch Vergebung noch nicht wirklich erfahren. Er kennt zwar die Botschaft des Evangeliums, hat aber diesen Schritt zur persönlichen Buße und des Glaubens an Gott noch nicht vollzogen. Oder er ringt noch mit so einer klaren Vorstellung davon, was Glaube und was Umkehr denn überhaupt bedeutet. In seinen Predigten sprach Jesus immer von Buße. Zum Glauben an das Evangelium gehört das untrennbar dazu. In Markus 1, ab Vers 14 lesen wir, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das vierte Beispiel. Vielleicht weiß er nicht, wie er mit Dingen umgehen soll, die so seine Gewissheit erschüttern und auch Zweifel wecken. Anklage von außen, innere Schuldgefühle, wiederkehrende Sünde, schmerzhafte Erinnerungen. Und wenn er diesen nachgibt, dann kann der Gedanke entstehen, Gottes Vergebung reiche nicht aus und müsse durch Selbstvergebung ergänzt werden. Auch Satan nutzt Zweifel und Ungewissheit, um uns bei Gott und in unserem Gewissen anzuklagen. Das fünfte Beispiel. Wenn geistliches Wachstum ausbleibt und hartnäckige Sünden immer wiederkehren, dann gerät die Gewissheit ins Wanken. Eine stockende Heiligung, die führt zu wiederholten Niederlagen. Und die Unfähigkeit, zur Ruhe zu kommen, die wird leicht mit so einem Bedürfnis nach Selbstvergebung verwechselt. In Epheser 4, 22 bis 24 beschreibt Paulus diesen Heiligungsprozess ganz praktisch. Er schreibt ab Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die Lösung für alle diese Fälle, für alle diese Beispiele ist, das Evangelium richtig zu verstehen, wirklich daran zu glauben und danach zu leben. Wenn wir uns auf Gottes Vergebung in Christus stützen, dann beugt das bei all diesen Fehlern vor. Was wir wirklich brauchen, ist, von unserem Unglauben zu dem wahren Evangelium der Gnade zu gelangen. Und der Weg aus diesen inneren Kämpfen, der führt nicht über Selbstanstrengung, sondern über eine erneuerte Begegnung mit dem Evangelium, wo wir Gottes Vergebung in Christus wirklich erkennen, ihr Vertrauen aus ihr Leben, da verliert diese Selbstanklage die Macht. Was wir brauchen, ist ein tiefes Vertrauen in das Evangelium der Gnade. Wer Gottes Vergebung in Christus erkennt, ihr glaubt und sich ihr anvertraut, der findet einen festen Grund für Gewissheit und Frieden. Unser eigentliches Problem ist unser Herz, das Gottes Gnade noch nicht ganz ergriffen hat. Kommen wir jetzt zum zweiten Grund, der mich hindert, Gottes Vergebung anzunehmen. Wer sagt, ich kann mir einfach nicht vergeben, der sieht vielleicht nicht seine vollkommen sündige Natur oder will diese Tatsache nicht anerkennen. Wenn er das sagt, dann meint er oft was anderes, nämlich, ja, ich kann kaum fassen, dass ich so etwas getan habe. Das klingt auf den ersten Blick nach großer Demut, ist es aber nicht unbedingt. Häufig steckt dahinter kein geringes Selbstwertgefühl, sondern ein stiller Stolz, eine Überzeugung, dass man selbst zu solch einer Tat eigentlich nicht fähig gewesen sein dürfte. Andere vielleicht, aber doch nicht ich. Ja, uns fehlt oft eine realistische Selbsterkenntnis. Wir erschrecken weniger über die Sünde an sich als über die Tatsache, dass sie aus unserem eigenen Herzen gekommen ist. Und damit halten wir meist unbewusst an einem falschen Bild von uns selbst fest. Ein Bild, das sauberer ist, als es der biblischen Wirklichkeit entspricht. Das zeigt sich auch bei Sally. Ihr innerer Kampf lag nicht zuerst darin, dass Gott ihr nicht hätte vergeben können, sondern darin, dass sie sich selbst nicht wiedererkannte. Sie konnte nicht begreifen, nicht annehmen, dass sie zu so einer schweren Schuld fähig war. Und gerade dieses Entsetzen über sich selbst hielt sie gefangen. Die Bibel zeichnet jedoch ein anderes, nüchterneres Bild vom Menschen. Als Sünder sind wir zu viel mehr fähig, als wir wahrhaben wollen. Und auch als Gläubige bleibt diese Realität bestehen. Unsere Schuld überrascht Gott nicht. Und sie sollte deshalb auch uns nicht überraschen, wenn wir sein Wort ernst nehmen. Wir lesen in Jakobus 1, 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen ist, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja, Jakobus beschreibt hier eindrücklich, wie aus eigenen Begierden Versuchung, Sünde und schließlich Zerstörung hervorgehen. Das bedeutet jetzt nicht, die Schuld zu verharmlosen. Im Gegenteil, aber es hilft, sie wahrhaftig einzuordnen. Nicht als die Ausnahme eines sonst guten Menschen, sondern als Ausdruck eines Herzens, das Gottes Gnade dringend braucht. Für Sally und auch für uns liegt der Weg zur Ruhe deshalb nicht darin, sich selbst freizusprechen, sondern darin, sich von Gott wirklich erkennen und vergeben zu lassen. Erst wer aufhört, sich selbst besser zu sehen, als Gott ihn beschreibt, kann anfangen, Gottes Gnade größer zu sehen als seine Schuld. Drittens, wer sagt, ich kann mir einfach nicht vergeben, versucht vielleicht so seine eigenen Maßstäbe für Gerechtigkeit aufzurichten. Wenn jemand sagt, ich kann mir nicht vergeben, heißt das oft, Ja, ich habe meine eigenen hohen Ansprüchen nicht genügt. Oder ich habe die Erwartungen anderer enttäuscht. Der Schmerz entsteht dann weniger aus der Schuld selbst, sondern aus dem Erleben des eigenen Versagens. Das Bild davon, wie man sein sollte, stark, klug, verantwortungsvoll und fehlerlos, das Bild ist zerbrochen. Und genau daran entzündet sich der innere Kampf. Unbewusst richtet der Mensch sein eigenes Maß auf, das eigene Gesetz. Manchmal aus Stolz, manchmal aus Angst, davor nicht zu genügen. Es ist der Versuch, sich an einer Gerechtigkeit zu messen, die man selbst definiert hat. In Philipper 3,9 warnt Paulus davor, seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Ich lese mal ab Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Ja, die Bibel lädt uns ein, an einem anderen Maßstab zu leben. Nicht den Erwartungen anderer zu gefallen und auch nicht uns selbst, sondern Christus allein. Sein Wort, nicht unser Leistungsdenken, soll bestimmen, wie wir uns sehen. Befürworter der Selbstvergebung erkennen zu Recht, wie hart wir mit uns selbst umgehen. Aber die Lösung liegt nicht darin, uns selbst freizusprechen. Sie liegt darin, der Versuchung zu widerstehen, selbst Richter zu sein. Und das zeigt sich auch ganz praktisch. Wer sich nach einem Fehler bei der Arbeit quält und denkt, ja, ich muss doch vollkommen sein, der hat einen unbiblischen Maßstab aufgerichtet. Oder eine Frau, die sich quält, wenn ich doch nur meinen Mann überzeugt hätte, zum Arzt zu gehen, dann wäre er nicht gestorben. Auch sie lädt sich eine Verantwortung auf, die nur Gott tragen kann. Und genau hier ist das Evangelium tröstlich. Es ist stärker als ein überhartes oder verdrehtes Gewissen. Wo wir aufhören, Gott zu spielen und anfangen, ihm zu vertrauen, da kann das Herz zur Ruhe kommen. Das vierte und letzte Beispiel. Wer sagt, ich kann mir einfach nicht vergeben, der hat sich möglicherweise auf den Richterstuhl gesetzt und sich zu seinem eigenen Richter erklärt. In diesem Fall entspricht der Satz, ich kann mir nicht vergeben, der Aussage, ich bin der Richter und ich gewähre die Vergebung, wie ich es will. Dieser Mensch, der hat das Gericht zusammengerufen, den Prozess geführt, einen Schuldspruch gegen sich selbst gefällt und nun glaubt er, dass er selbst die nötige Vergebung gewähren muss. Aber die Bibel lehrt, dass Gott allein sowohl richtet als auch vergibt und auch die Strafe für die trägt, die in Christus sind. Und diese Rollenverteilung ist wichtig. Was sagt ein Mensch wirklich, wenn er davon spricht, sich selbst zu vergeben? Hat er gegen sein Ich gesündigt oder hat sein Ich gegen ihn gesündigt? Und wer ist der Richter, der entscheidet, dass es überhaupt eine Schuld gibt? Die Vorstellung von der Selbstvergebung, die betrachtet denselben Menschen sonderbarerweise als Sünder, als Richter und als denjenigen, der vergibt. Aber nur Jesus Christus kann alle drei Positionen einnehmen. Aber wenn, wie im Beispiel von Anfang, jemand wie Sally dies tut, setzt sie sich an die Stelle Gottes. Mit ihrer Weigerung, sich selbst zu vergeben, reißt sie die Rolle Christi an sich. Und es ist in diesem Fall wichtig, dass wir den schuldigen Menschen zu dem einzig wahren Richter und Erlöser bringen, unserem Herrn Jesus Christus. Ich fasse zusammen. Der Satz, ich kann mir nicht vergeben, entspringt oft nicht echter Schuld, sondern einem überhöhten eigenen Maßstab. Wer an sich selbst gemacht oder an sich selbst gemachten oder fremden Erwartungen misst, der übernimmt unbewusst die Rolle des Richters. Und das Evangelium führt aber aus dieser Last heraus. Nicht unsere Leistung zählt, sondern Gottes Urteil. Wo wir aufhören, uns selbst und andere zufriedenzustellen und beginnen, Gott zu vertrauen, darf das Gewissen zur Ruhe kommen. Amen.
Ja, damit sind wir zum Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich möchte noch den Segen uns zusprechen und wir stehen dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.